Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
In Österreich könnte die FPÖ erstmals den Bundeskanzler stellen. Ihr Parteichef Herbert Kickl erhielt gestern den Auftrag zur Regierungsbildung. Oliver Schosch.
Im Wahlkampf wurden so einige Unfreundlichkeiten ausgetauscht. Der Chef der rechtsradikalen FPÖ, Herbert Kickl, setzte auf eine Spaltung der Gesellschaft und bezeichnete die konservative ÖVP immer wieder als das System, das das Volk gängeln würde. Und er würde die ÖVP aus den Regierungsämtern hinaustreiben.
Und dann verliert die ÖVP das Bundeskanzleramt, dann müssen die über 110 PR-Berater die Koffer packen, die jetzt nichts aus dem Nehammer gemacht haben. Dann verlieren sie das Finanzministerium, dann verlieren sie vielleicht das Innenministerium. Und damit verlieren sie ja die Möglichkeiten, euch alle irgendwie in der Abhängigkeit zu halten, euch alle unter Kontrolle zu halten.
Die ÖVP bezeichnete Kickl als Rechtsextremisten, Verschwörungsanhänger und Sicherheitsrisiko für Österreich. Der neue geschäftsführende ÖVP-Chef Christian Stocker, im Wahlkampf noch ÖVP-Generalsekretär, hatte im Parlament besonders scharf gegen Kickl geschossen.
Es ist nicht nur so, dass sie in diesem Haus niemand will. Es ist auch so, dass sie in dieser Republik niemand braucht.
Nun sieht die Sache allerdings anders aus. Stocker soll die Verhandlungen mit Kickl für die ÖVP führen. Und da geht Stocker davon aus, dass beide Seiten über all das, was im Wahlkampf gesagt wurde, hinwegsehen werden.
Das wird jetzt manche von Ihnen vielleicht überraschen, weil Sie meine Worte zu Herbert Kickl noch im Ohr haben. Das waren kritische Worte und teilweise auch sehr harte Worte. Aber es geht darum, dass dieses Land gerade jetzt eine stabile Regierung benötigt und wir nicht fortlaufend Zeit in Wahlkämpfen oder Wahlen verlieren können, die wir nicht haben.
Viele Politikbeobachter in Österreich gehen nun davon aus, dass es FPÖ und ÖVP in den Verhandlungen deutlich leichter miteinander haben werden als ÖVP und SPÖ in den Verhandlungen der letzten 3 Monate. Denn bei der Finanzpolitik, an der der erste Koalitionsversuch zerbrach, liegen ÖVP und FPÖ deutlich näher zusammen. Beide Parteien sind wirtschaftsliberal und wollen Großunternehmer und Eigentümer nicht zusätzlich belasten. ÖVP und FPÖ wollen die Klimapolitik zurückfahren und beim Thema Asyl und Migration gibt es auch Gemeinsamkeiten. Da wollen beide eine restriktive Politik, wobei sich die FPÖ deutlich radikaler ausdrückt. Die größten Unterschiede dürfte es bei der Außenpolitik geben. Die FPÖ zeigte immer wieder Russlandnähe. Herbert Kickl fordert ein Ende der militärischen Unterstützung der Ukraine und zeigt sich EU-skeptisch. Die ÖVP hingegen ist eine EU-freundliche Partei.
Oliver Schosch berichtete Aktuelles in Kürze und wir bleiben bei dem Thema. Mit Blick auf die voraussichtliche Regierungsbeteiligung der rechtspopulistischen FPÖ sieht der ehemalige österreichische EU-Kommissar Franz Fischler von der ÖVP auch Lehren für die Situation in Deutschland. Fischler sagte bei uns im Deutschlandfunk:
Zurzeit können die deutschen Parteien von Österreich nur lernen, wie man es nicht machen soll. Ja? Und die Enttäuschung in Österreich, in der Wählerschaft, ist vor allem deshalb ziemlich groß, weil eben in Aussicht gestellt wurde, man wird eine Regierung bilden gegen die FPÖ und gegen Herrn Kickl. Und genau das haben die Parteien aber nicht zustande gebracht. Also wenn man etwas in Deutschland lernen kann, dann ist es das, dass die zentralen Parteien nicht völlig ihre Beziehungen, die sie haben, abbrechen sollen und nur mehr auf Konfrontation gehen und dass man es auch im Wahlkampf nicht zu weit treiben darf, weil dann findet man möglicherweise nachher nicht mehr zueinander.
Der frühere österreichische EU-Kommissar Franz Fischler. Eine Arbeitspflicht für Bürgergeldempfänger. Diesen Vorschlag seiner Partei hat der erste parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag, Thorsten Frey, hier in dieser Sendung bekräftigt.
Es geht ja nicht nur darum, dass diejenigen, die Leistungen vom Staat beziehen, auch tatsächlich arbeiten. Es geht auch darum, dass man eine Chance eröffnet, in den ersten Arbeitsmarkt übergehen zu können. Und wenn Sie beispielsweise den Saale-Orla-Kreis anschauen, wo jetzt seit etwa einem Jahr immer etwa 130 Asylbewerber in diesem Programm sind, da hat jeder Vierte inzwischen einen regulären Job. Also es ist auch ein gutes Beispiel und eine gute Möglichkeit, in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren.
Der CDU-Politiker Thorsten Frey. 6 Wochen nach Beginn der Waffenruhe mit der Hisbollah-Miliz hat Israel nach Angaben des US-Sondergesandten seinen Rückzug aus dem Südlibanon begonnen. Sabine Mattei.
Danach sind erste Einheiten südlich der blauen Linie, die die israelisch-libanesische Grenze markiert, abgezogen worden. Gleichzeitig rückt die libanesische Armee nach Hochsteins Angaben in die rund 30 Kilometer breite Zone zwischen Blauer Linie und Litani-Fluss ein, um dort die Kontrolle zu übernehmen. Vorgesehen ist die Auflösung der militärischen Stützpunkte der pro-iranischen Hisbollah und deren Rückzug nördlich hinter den Litani. Ob allerdings am 27. Januar wie vereinbart lediglich die UNO-Friedenstruppe UNIFIL sowie die libanesische Armee in der Zone verbleiben, ist offen.
Die scheidende US-Regierung hat 11 Häftlinge aus ihrem Gefangenenlager Guantanamo entlassen. Katrin Brandt.
Die 11 Männer waren über 20 Jahre lang auf dem Stützpunkt der US-Armee in Kuba festgehalten worden, ohne jemals angeklagt worden zu sein. Laut US-Gesetz können sie in ihre Heimat, den Jemen, nicht zurückgeschickt werden, weil die Lage dort zu instabil ist. Stattdessen sollen sie nun im Oman ein neues Leben anfangen. Mit ihrer Entlassung schrumpft die Zahl der Häftlinge auf nur noch 15. Das ist der niedrigste Stand, seit Guantanamo vom damaligen US-Präsidenten Bush zum Gefangenenlager umfunktioniert worden war. Schon Präsident Obama wollte das Lager auflösen, allerdings verhinderte der Kongress unter anderem, dass Insassen in die USA gebracht werden konnten.
Der US-Kongress hat den Wahlsieg von Donald Trump offiziell bestätigt, überschattet von den Erinnerungen an die Erstürmung des Kapitols von vor 4 Jahren. Der Amerikanistikprofessor Volker Debgard von der Universität Regensburg erwartet die baldige Begnadigung der damaligen Straftäter durch Trump.
Das heißt eben, dass man folgenlos die Integrität des demokratischen Prozesses in den USA, der seit jetzt bald 250 Jahren läuft, folgenlos in Frage stellen kann und gewaltsam zerstören kann, wenn man das denn nur will. Ich denke schon, dass das machen wird. Das hat er nicht nur angekündigt, das wird er schon tun. Aus Sicht der Republikaner sind ja eben die Verurteilten des 6. Januar sowas wie Staatsgefangene der Demokratischen Partei. Und da wird er sicherlich was machen. Und das Signal ist natürlich, dass man den 6. Januar jetzt endgültig als einen legitimen Freiheitskampf des unterdrückten amerikanischen Volkes gegen ein liberales Establishment dann feiern wird, das sich von dem amerikanischen Volk eben entfernt hat.
Der Amerikanistikprofessor Volker Debgard.